Servus Leute und herzlich willkommen in einer neuen Ausgabe des Lockerroom Talks. Mein Name ist Sinan Krieger und ihr wundert euch sicherlich, warum ich heute die Anmoderation mache. Das hat seinen Grund, denn mir gegenüber sitzt nicht Mario, der verweilt in seinen wohlverdienten Flitterwochen, sondern ein ganz spezieller, ja Gast kann man eigentlich nicht mehr sagen. Er war mein erster Chef, Förderer und jetzt seit Juli auch Beirat bei Beating Beta. Herzlich willkommen, Frank Pöpsel. Hi Frank.
Ja, schön, dass ich da sein darf und dass ich Mario vertreten darf.
Wir freuen uns alle sehr. Du warst ja auch schon mal im Lockerroom Talk.
Richtig, genau.
Und jetzt das zweite Mal hier. Und Leute, wir haben uns was ganz Besonderes ausgedacht, denn ich habe es ja gerade gesagt, Frank, mein Förderer und erster Chef damals bei Focus Money, wenn mir einer was beigebracht hat zum Thema, schau noch mal ein bisschen kritischer drauf, auch wenn etwas als Usus gilt, guck mal drauf und vielleicht findest du doch die eine oder andere Ungereimtheit. Dann warst du derjenige, der mir das Handwerkszeug mitgegeben hat. Deswegen haben wir uns was ausgedacht. Die Episode steht unter dem großen Thema, hier stimmt was nicht. Und wir haben uns mal Themen mitgenommen, wo wir das Gefühl haben, ja, hier sollten wir noch mal genauer drauf schauen.
Ja, und das ist ja eigentlich das Tolle dran. Wenn man genau hinschaut, dann stimmt ganz, ganz viel nicht. Und ganz, ganz viele, die sich dann vielleicht auch als Faktenchecker generieren, haben die Fakten dann doch nicht im Griff. Und wir schauen uns das jetzt mal ein bisschen an.
Es ist wie bei einem kleinen Kind, wenn es die Hände vor den Augen zumacht, dann will man vielleicht auch manche Dinge nicht sehen. Aber wir bleiben heute standhaft und schauen mal genau drauf.
Genau.
Und da habe ich ein Thema mitgebracht, ein ganz aktuelles Thema, wo die ganze Nation drüber spricht, ist es nicht die Frauenfußball-EM, sondern der Fall Brosius Gersdorf. Was jetzt ganz wichtig ist, Leute, mir geht's jetzt bei dem Punkt, den ich machen möchte und mit dir drüber diskutieren möchte, nicht um ihre inhaltlichen Punkte. Die öffentliche Debatte geht ja hauptsächlich um ihre Position zur Corona-Impfpflicht und zu den Schwangerschaftsabbrüchen. Aber darum soll es jetzt nicht gehen, sondern vielmehr um einmal die Rolle der Medien. Und auch der meiner Ansicht nach sehr, sehr merkwürdigen Demokratieverständnis der selbsternannten politischen Mitte, namentlich den Grünen und der SPD.
Bin ich gespannt, weil inhaltlich, man kann es ja nicht mehr lesen, jeden Tag hat man irgendeinen Kommentar, der irgendwas sagt zu dem, was sie vielleicht mal gesagt hat. Und ich habe es ja schon im Vorfeld gesagt, man muss ganz schön tief graben, dass man da noch was Neues findet. Mal gucken, was du da gefunden hast.
Und sie ist ja Juristin und jeder, der sich also mit der Rechtsprechung auskennt, da geht's ja wirklich um Feinheiten. Ja. Da geht's um jedes Wort und da jetzt reinzugehen, das sparen wir uns. Also vielleicht nochmal für die, die nicht ganz im Bilde sind, was ist passiert? Die SPD hat die Staatsrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf als Kandidatin fürs Bundesverfassungsgericht vorgeschlagen. Auch noch ein paar andere, aber es geht hauptsächlich um ihre Person. Und die Wahl am 11. Juli ist kurz vorher geplatzt, weil aus den Reihen der CDU und CSU klar wurde, okay, da werden sich einige gegenstellen und die Wahl ist somit nicht gesichert. Wichtig, das ist eine geheime Wahl. Dazu komme ich später auch noch. Aber es wurde klar, das könnte eng werden. Und die Reaktion war dementsprechend stark. Ich habe hier mal ein Zitat mitgebracht von der Fraktionschefin Britta Hasselmann von den Grünen, die Folgendes gesagt hat. Einen solchen Vorgang wie diesen, ein solches Desaster, hat es in der Geschichte der Wahlen zum Bundesverfassungsgericht in diesem Hohen Haus noch nicht gegeben. Ich sage das einmal an alle Frauen in der Republik und hier, wehrt euch dagegen. Das kann man sich als Frau nicht bieten lassen.
Ist sie denn abgelehnt worden, weil es eine Frau ist?
Gute Frage, ich denke nicht. Ich glaube, guter Einwand, das war jetzt mal echt eine Debatte, wie ich sie mitbekommen habe, die wirklich nahezu ausschließlich inhaltlich geführt wurde. Also es wurde inhaltlich über ihre Position zur Corona-Impfpflicht und zu den Schwangerschaftsabbrüchen diskutiert und in den Medien, die ich verfolge, war es nie das Thema, dass sie eine Frau wäre oder sonst was wäre. Und das ist ja schon irgendwie spannend, denn es wurde ja auch von einer rechten Kampagne gesprochen gegen ihr. Und da, finde ich, sollte man vorsichtig sein. Auch die Tagesschau hat davon gesprochen. Da wurden dann einfach mal so Framing-Begriffe reingeworfen. Es ist eine rechte Kampagne, es ist der rechte Mob. Aber es wurde niemals erklärt, woher diese Kampagne kommt und was die Punkte waren. Denn nochmal, ich habe mitbekommen, dass inhaltlich diskutiert wurde, ob diese Frau in dieser Position die richtige sei. Oder hast du irgendwie einen anderen Zugang zu dieser Debatte?
Ich glaube, das ist ein Punkt, über den man überhaupt nicht diskutieren kann. Denn man kann jetzt ihre Einschätzung zum Paragraph 218 teilen oder man kann sie nicht teilen. Da gibt es keine Beeinflussung oder sowas. Also und beides sind legitime Ansichten. Man kann beide Seiten vertreten. Und deswegen ist es auch, gerade auch bei so einem Thema, das ja wirklich in das Thema Gewissen reingeht und Abgeordnete, die dem Gewissen verpflichtet sind. Und was du vergessen hast, ist ja eine Zweidrittelmehrheit auch noch nötig. Ja, dann sagt einer, und eine geheime Wahl ist vermutlich auch dazu da, dass man nicht unter Fraktionszwang abstimmt, sondern nach dem Gewissen abstimmt. Insofern ist mir der Skandal der Sache völlig unverständlich zu sagen, es ist ein Skandal, da hat jemand nach seinem Gewissen abgestimmt oder wollte nach seinem Gewissen abstimmen. Also wäre vielleicht der Skandal eher, wenn er nicht nach seinem Gewissen abstimmen würde?
Ja, ich komme dazu noch, weil die ganze Situation wird eigentlich noch krasser. Also vielleicht, um das mal noch bis ans Ende zu denken. Wenn es nur eine rechte Kampagne gewesen wäre, dann würde ja die Britta Hasselmann allen CDU- und CSU-Politikern, die ein bisschen hadern mit der Entscheidung und sagen, sie stimmen nicht zu, vorwerfen, sie würden darauf reinfallen.
Genau.
Und sie wären Teil dieses Mobs.
Genau.
Das ist ja völlig verrückt.
Ja.
Und inhaltlich ist die Aussage von der Frau Hasselmann auch zu kritisieren, denn entweder verschweigt sie bewusst was oder hat ein sehr, sehr schlechtes Erinnerungsvermögen, denn wir müssen nur zum Jahresanfang blicken, im Januar 2025. Da gab es nämlich schon mal einen Vorschlag, diesmal von der CDU, und der Kandidat hieß Robert Segmüller und der wurde von den Grünen abgelehnt, weil er eine zu restriktive Migrationspolitik hatte.
Ja, auch da kann man wieder unterschiedlicher Meinung sein. Man kann der Meinung der Grünen sein, dass die Grenzen offener sein muss, und man kann anderer Meinung sein, der ich jetzt eher wäre. Trotzdem ist es legitim, dass die Grünen den ablehnen. Ja, der muss ja ihnen passen. Dafür sind sie von ihren Wählern ins Parlament gewählt worden, damit sie deren Interessen vertreten. Also ist erstmal vollkommen legitim, das zu tun. Genauso legitim, wie das im Fall der CDU ist. Und der eigentliche Skandal ist da drin, was Frau Hasselmann gesagt hat, dass das irgendwie die halbe Demokratie kaputt macht und die Regierung in eine Krise. Und mit Frauen hat das ja nun wirklich gar nichts zu tun gehabt. Es hat mit einem Standpunkt zu tun gehabt und bei dem anderen hat es nichts damit zu tun. Also ich glaube, aus der Nummer sollten wir langsam raus sein, dass wir alles in eine Geschlechterdiskussion zurückfahren.
Es geht aber auch noch weiter. Felix Banaschak, der Grünen Parteichef, oder Banaschak, hat gesagt, CDU und CSU haben sich heute aus der demokratischen Mitte unseres Landes verabschiedet. Man kann nur hoffen, dass sie den Weg zurückfinden. Also der Herr meint zu glauben oder sich rausnehmen zu dürfen, zu entscheiden, was die politische und demokratische Mitte ist. Und das finde ich schon ein sehr autoritäres Selbstverständnis. Und das finde ich auch in dem Fall gefährlich. Und ich möchte auch erklären, wieso. Und da ist der Kontext dieser Wahl so wichtig. Und da kommen wir zur Zweidrittelmehrheit. Also vielleicht nochmal für alle. Es gibt insgesamt 16 Richterstellen beim Bundesverfassungsgericht, aufgeteilt in zwei Senaten. Und die Wahl erfolgt je immer zur Hälfte durch den Bundestag und durch den Bundesrat. Und erst seit 2015 gibt es auch bei der Abstimmung im Bundestag eine Zweidrittelmehrheit. Erst seit 2015 ist die erforderlich. So, und auch aus gutem Grund. Warum hat man das denn gemacht? Übrigens auch unterzeichnet und unterstützt von der SPD und von den Grünen. Damals dagegen gestimmt haben nur die AfD und die Linke. Aus unterschiedlichen Gründen. Aber alle Parteien der Mitte, wie man sagt, haben gesagt, das finden wir gut. Und ich finde das auch gut. Mhm. Denn so kann man keine Alleingänge mehr machen. Und man braucht die Unterstützung der Opposition bei einem bei einer so wichtigen Personalie. Weil ein Bundesverfassungsrichter ist schon wichtig, kann man glaube ich sagen, weil danach gibt es nichts mehr. Und wir müssen uns darauf verlassen, dass seine Entscheidungsfindung möglichst neutral ist.
Und wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, dass die Politik nicht immer Entscheidungen getroffen hat oder Gesetze gemacht haben, die mit der Verfassung vereinbar waren. Und wenn wir uns nicht mehr auf die Verfassungsrichter verlassen können, dann sind wir echt verlassen.
Ja, und deshalb fand ich das damals auch so gut oder finde es jetzt gut, dass es damals gemacht wurde, weil es heißt, okay, ein Richter kann nur dann ernannt werden, wenn er auch die Zustimmung der Opposition hat. Also muss es eine Art Konsens geben. So, das wurde verabschiedet, auch von den Grünen. Sie haben selbst davon Gebrauch gemacht, vor einem halben Jahr. Und jetzt wird wieder davon Gebrauch gemacht, aufgrund von inhaltlicher Position. Und jetzt soll das antidemokratisch sein. Und das halte ich für ernsthaft gefährlich.
Ich glaube, wir brauchen uns nicht über Populismusdiskussionen zu wundern, wenn die Parteien der sogenannten Mitte hier so populistisch agieren.
Ja. Und das ist ein Punkt, der kommt mir in der Debatte viel zu kurz. Und was mir so auffällt, und das ist mir jetzt bei vielen Themen aufgefallen, was häufig versucht wird, wenn Personen oder Dinge kritisiert werden, dann werden sich immer die Extreme rausgesucht und versucht darzustellen oder zu frame, dass diese extreme Kritik stellvertretend für jegliche Kritik ist. Und das gefällt mir gar nicht. Wenn dort unter den Kritikern Leute sind, die überdrehen, das gibt es immer, das gibt es in beide Richtungen, dann sind die nicht stellvertretend für eine gesamte Bewegung an Kritik. Und die Kritik, die ich gelesen habe und gehört habe, war zu 95% inhaltlich. Und wenn man jetzt hingeht als öffentlich-rechtliches Medium oder auch als Grünpolitiker und sagt, okay, die Frau wird diffamiert, es gibt Falschbehauptungen. Ja, es gibt Falschbehauptungen von einigen wenigen und es geht nur darum, dass sie weiblich ist. Dann ist das ein ganz, ganz billiges Framing und es ist vor allen Dingen ein Framing, was ja eine Erlaubnis quasi dann darstellt, sich der inhaltlichen Debatte nicht zu stellen. Das ist eine moralische Einschüchterung. Und das geht mir viel zu weit und das dürfen wir nicht zulassen. In einer offenen Debattenkultur muss und darf kritisiert werden und die Gegenseite sollte sich stets damit auch auseinandersetzen und nicht abtun als rechter Mob oder als sonst etwas.
Ja, da ist ja noch ein Punkt. Also die Richterin oder der Richter, der jetzt für dieses Amt, wo Frau Brosius vorgeschlagen ist, ernannt wird, wird auch perspektivisch Vorsitzender von dem Senat, der über ein Parteienverbot, jegliches Parteienverbot, in diesem Fall möglicherweise ein Parteienverbot der AfD, zu befinden hat. Da gibt es die wildesten Spekulationen jetzt darüber, die dann dahin gehen, dass man sagt, okay, wenn die AfD verboten würde, dann hätten jetzt die SPD, die Grünen und die Linken eine Mehrheit im Bundestag, weil die dann rausfallen würden und sonst was. Ich glaube, das ist alles sehr kurzfristig gedacht. Der Punkt ist ja eigentlich der, ob die AfD verboten wird oder nicht verboten wird, ist im Grunde nicht so wichtig, wie ob die anderen Parteien und da natürlich vor allen Dingen wahrscheinlich die CDU, ob die legitime Inhalte aufgreifen, die die AfD auch hat. Und weil wenn die legitimen Inhalte da sind, die den Leuten auf den Nägeln brennen, dann wird die AfD verboten und dann bildet sich eine neue Partei mit dem neuen Namen, die diese legitimen Inhalte vertritt.
Hm. Glaubst du denn, ich meine, darüber wird auch schon seit Monaten diskutiert und es gab jetzt diesen Riesenbericht, glaubst oder siehst du es für halbwegs realistisch, dass es wirklich zum Verbot der AfD kommt?
Da möchte ich jetzt nicht spekulieren, weil ich viel zu wenig Ahnung davon habe.
Okay.
Ja. Also.
Ja, ein spannender Fall. Ich habe gerade auch nochmal nachgeschaut. Wird immer noch, also die News gehen rauf und rab. Ich habe mal den Vergleich gemacht zum Fall Segmüller. Es gibt kaum News dazu.
Ja.
Es gibt in den Nuancen Unterschiede.
Ja.
Der beiden Fälle, aber grundsätzlich reden wir eigentlich vom selben.
Ja.
Es wurde ein Richter vorgeschlagen und die Opposition hat abgelehnt.
Ja.
Es wurde einfach kaum drüber berichtet.
Ja.
Und jetzt haben wir so einen riesen Aufmarsch. Naja.
Wenn du jetzt diesen Kommentar gebracht hättest und würdest nicht beim Lockerroom arbeiten, sondern zum Beispiel beim ARD oder ZDF, weißt du, dass du dafür deinen Job verlieren könntest?
Ich kann es mir vorstellen, aber nein.
Weißt du, dass das sogar rechtens wäre, dass du deinen Job verlieren würdest?
Erklär's mir.
Es gibt in allen Medien, und zwar nicht nur bei ARD und ZDF, sondern auch bei jeglichen Zeitungen und Zeitschriften, gibt es den sogenannten Tendenzschutz.
Okay.
Und dieser Tendenzschutz sagt, dass der Chefredakteur oder bei Privaten auch der Eigentümer eines Mediums das Recht hat, sozusagen, dass das Medium im Grunde seine Positionen vertritt.
Bei privaten Medien?
Auch bei öffentlich-rechtlichen. Der Tendenzschutz ist der Tendenzschutz.
Okay.
Und das heißt letztendlich, dass die Meinungsfreiheit zwar für dich als Redakteur privat gilt, aber sie gilt nicht in dem Sinne, dass du jetzt auf deinem Medium als Redakteur verbreiten kannst, was du willst, also was zum Beispiel der Grundmeinung und Grundhaltung deines Mediums widerspricht.
Das wusste ich nicht. Also ich habe ja damals bei dir einen Arbeitsvertrag unterschrieben, aber das, dann habe ich nicht gründlich genug.
Da stand da auch nicht drin, dass es...
Okay.
Du hast Glück gehabt, dass du meine Meinung vertreten hast.
Nee, das wusste ich. Aber gut, ich meine, für private Medien kann ich das noch irgendwo verstehen, weil es ist ein privates Medium.
Ja.
Wenn ich als Verleger oder Herausgeber eine gewisse Meinung habe und möchte, dass sie in meinem Blatt vertreten ist,
ja.
Okay.
Ja.
Und wir alle kennen die Tendenzen der großen Medien.
Ja.
Es gibt Linke, es gibt Rechte. Aber dass dieser Tendenzschutz auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gilt, das finde ich schon eher schwierig.
Ja, wir kommen da gleich nochmal zu selektiver Meinung und Faktenverbreitung durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Na gut. Kommen wir aber erst zu einem anderen Thema, was du mitgebracht hast. Ein Thema, was dich sehr, sehr besorgt, hast du mir gerade gesagt.
Ja, also das besorgt mich eigentlich schon viele Jahre. Jetzt nochmal aufs Neue und eigentlich viele Jahrzehnte schon. Ich muss aber etwas ausholen. Komm vielleicht als erstes mal einmal zum Punkt, worüber reden wir? Wir reden jetzt gleich über den digitalen Euro. Und der digitalen Euro hat ja einen Vorläufer, nämlich den echten Euro. Und ich weiß, wie ich in den 90er Jahren, Mitte, Ende der 90er Jahre, durfte ich Vorträge halten vor Siemens-Führungskräften und habe damals schon erzählt, warum ich glaube, dass dieser Euro nicht funktioniert. Weil wir nämlich nur diese finanzpolitische Einigung hatten, aber wir haben keine politische Einigung gehabt. Das heißt, es war klar, sobald die Länder ökonomisch ein wenig auseinanderscheren, dass es dann nicht mehr funktioniert. Und wir haben es dann gesehen in der Finanzkrise. Und das ökonomisch Spannende daran war ja dieser Null- und Negativzins.
Mhm.
Weil wenn wir uns das jetzt mal vor Augen halten, dieser Null- und Negativzins, der Zins ist ja nichts anderes als ein Preis für das Geld. So wie du jetzt einen Preis für Kartoffeln hast, ist das der Preis für Geld. Und der Preis für Geld war auf einmal bei Null oder Negativ.
Mhm.
Das ist so ungefähr, wie wenn du zum Sixt gegangen wärst und hat gesagt, ich leih mir jetzt mal ein Auto und du gibst mir Geld dafür.
Ja.
Es ist doch Gaga. Also dass das nicht funktionieren kann, dass es jeglicher ökonomischen Logik widerspricht, ist doch klar. Okay, jetzt sind wir halbwegs wieder nicht im Bereich der normalen Zinsen, sondern zumindest im Bereich der positiven Zinsen. Und jetzt kommt der nächste Schritt, auch ohne politische Einigung, also ohne dass wir eine gesamteuropäische Einigung hätten. In Sachen Finanzpolitik, Wirtschaftspolitik und so weiter, Grenzkontrolle. Auch da wieder, es kommt der digitale Euro. So, erstmal vielleicht, was ist der digitale Euro?
Klingt sehr modern.
Genau. Also, bin mal gespannt, ob er so steigt wie der Bitcoin. Was ist der digitale Euro? Der digitale Euro ist im Grunde nichts anderes als das, was du heute vielleicht schon auf deinem Handy hast. Du bezahlst mit deiner Kreditkarte oder per PayPal oder weiß ich nicht und hast irgendwo ein Konto dazu. Und genauso ist es mit dem digitalen Euro dann, nur dass du das Konto nicht mehr bei der Bank hast, sondern bei der EZB.
Mhm.
Und ja, mit diesem digitalen Euro kannst du dann genauso bezahlen, wie du heute mit Apple Pay oder Google Pay bezahlen kannst. Naja, wenn ich also genauso bezahlen kann, wie ich mit Apple Pay oder Google Pay bezahlen kann, dann stellt sich natürlich die Frage, wofür brauche ich den dann überhaupt? Und da habe ich jetzt eine Studie gefunden, im Auftrag des Bundesverbands der Volks- und Raiffeisenbanken, die da sagen, für Konsumenten gibt es keinen überzeugenden Use Case. Und sie sagen im Grunde das Gleiche, was wir hier gesagt haben. Sie können ja heute schon bezahlen. Und der deutsche Sparkassenverband rechnet natürlich mit Mehrkosten für seine Industrie, nur die Sparkassen 200 Millionen Euro und bla, bla, bla. Und was soll da überhaupt? Also übrigens, die EZB ist im Herbst soweit, technisch den digitalen Euro einzuführen. 2026 soll er wohl in den ersten Versuchsstadien schon kommen. Und ab 2029 sollen sämtliche Supermärkte und sonst was verpflichtet werden, dass sie auch den digitalen Euro annehmen.
Okay, wir fassen nochmal zusammen. Das, was ich verstanden habe, ist, es soll digital bezahlt werden. Es ist erstmal nicht geplant, dass es physisch gedruckte Karten gibt, womit ich zahlen kann.
Nach allem, was man bisher gelesen hat, nicht.
Ja. So, das macht ja eh schon fast jeder Mensch. Also ja. Ich benutze auch mein Apple Pay und sonst habe ich immer noch meine physischen Karten. Also ich glaube, das können wir relativ schnell abhaken. Als Endverbraucher hat dieses Produkt keinen nennenswerten Mehrwert der jetzigen Konkurrenz gegenüber.
Es hat tatsächlich einen einzigen Mehrwert, nämlich wenn du auf deinem, was aber im Moment noch nicht vorgesehen ist, aber wenn du theoretisch auf deinem EZB-Konto ganz fürchterlich viel Geld horten dürftest, dann wäre das natürlich sicherer als bei deiner Bank oder Sparkasse.
Der Einlagenschutz ist höher wahrscheinlich. Unbegrenzt.
Im Grunde relativ unbegrenzt, weil wenn die EZB pleite geht, ist wurscht.
Ja, okay, den Punkt gebe ich dir, aber der ist ja jetzt auch nicht für alle Menschen relevant, dieser Vorteil. Aber so im täglichen Bezahlen hat es für mich ja keinen Vorteil.
Genau, weil vielleicht kommen wir noch zu dem Punkt. Wenn du ganz viel Geld dort haben dürftest und im Idealfall dir vielleicht sogar noch bei der EZB was leihen dürftest, dann wäre die Frage, wofür brauchst du dann überhaupt noch deine Bank?
Das stimmt.
Ja.
Das wäre ein Mittelsmann, den man nicht mehr dann braucht.
Genau.
So, jetzt bist du ein Bargeldzahler?
Ich bin ein überzeugter Bargeldverfechter, aber ich werde immer fauler und zahle deswegen viel zu oft mit Karte. Aber ich finde es nicht gut, dass ich das tue.
Weil weißt du, das ist eine Diskussion in meiner Generation jetzt, ich bin jetzt 31 geworden, ist das gar nicht so auf dem Schirm, weil wir zahlen, also die Leute, die ich kenne, keiner zahlt bar. Also selbst, und mir ist das unangenehm, aber selbst wenn ich im Kiosk bin, mir für 90 Cent was hole. Ich zahle das mit der Karte. Ich habe nie Bargeld mit. Nie. Keinen Euro. Und deshalb bin ich da wahrscheinlich die falsche Zielgruppe für, aber rein aus Nutzungsgründen habe ich vor dem digitalen Euro jetzt gar keine Angst. Und also jetzt nur aus Nutzungsgründen, wenn das Bargeld morgen verboten werden würde, in meinem Leben würde sich erstmal nichts ändern. Aber der Rattenschwanz ist ja viel größer und dazu kommen wir jetzt, glaube ich, bei deinen weiteren Ausführungen.
Ja, die Frage ist, ob sich wirklich nichts ändern würde in deinem Leben.
Mein Bezahlvorgang wird sich nicht ändern im Supermarkt.
Der Bezahlverband wird sich nicht ändern, aber dein
Stell
Leben
bewusst um.
Dein Leben wird ja nicht einzig aus Bezahlvorgängen.
Manchmal leider schon.
Ja, also die Frage ist ja, die sich ja auch die Sparkassen stellen und der Volks- und Raiffeisenverband. Wow. Ja, wenn der doch überhaupt keinen Nutzen hat, der digitale Euro, weil der nur das kann, was wir heute eh schon können. Ja, welchen Sinn hat er dann überhaupt?
Der muss dann ja auf Betreiberseite liegen, weil wenn er auf Nutzenseite nicht ist, dann muss es ja Nutzen geben bei Betreibern.
Ja, genau, so würde man das jetzt machen. Und auch da gibt's ja wieder dann die rechte Verschwörungstheorie, wie sie die Frankfurter Rundschau sagt, also zum Beispiel schreibt die Welt, mit dem digitalen Euro droht die totale Überwachung. Momentan würde noch, also die Anonymität und die Nichtprogrammierbarkeit der Währung dargestellt. Und aber Philipp Sandner, den hattet ihr, glaube ich, auch öfter schon als Gast, Professor an der Frankfurt School of Finance, sagt, wer garantiert mir das noch in einigen Jahren? Und kritisieren dann Medien wie die Frankfurter Rundschau als rechte Verschwörungstheorie. Klammern wir also mal diesen Punkt aus, aber wir werden ihn nachher bestimmt nochmal besprechen und nehmen jetzt mal einfach den naheliegenden Punkt. Also gehen wir mal wieder 20, 25 Jahre zurück vor dem Euro. Ich habe mal in den Ende der 1980er Jahre habe ich mal eine Banklehre gemacht und da lernte man, dass der durchschnittliche Hypothekenzins, also wenn man bei der ein Haus kauft, der durchschnittliche Hypothekenzins bei 7% ist. Wenn du irgendjemand damals gesagt hättest, dass Zinsen negativ werden können oder dass der Hypothekenzins irgendwann mal bei 0,5% liegen kann, dann hätte ich vermutlich die Prüfung nicht bestanden. Also unvorstellbare Sachen sind gemacht worden, um die Konjunktur anzukurbeln in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Hm. So, man musste dafür eine ganze Menge ja auch Grauzonen betreten. Die EZB hat Anleihen aufgekauft, man hat quasi Geld gedruckt, die Zinsen künstlich niedrig gehalten und, und. Das könnte man mit dem digitalen Euro viel, viel einfacher machen. Also wenn es künftig nur noch den digitalen, ich sage nur noch den digitalen Euro gibt, in 5 oder 10 Jahren, dann setzt du einfach die Zinsen auf deinem Girokonto auf -5% und du fängst von selber an, das Geld auszugeben, weil es ja von selber weniger wert wird. Ja. Also du konsumierst wie verrückt, weil du sagst, ist eh schon wurscht. Und es ist wahnsinnig einfach, die Konjunktur einfach auf Kosten der Verbraucher anzukurbeln. Du hast den Verbraucher in der Hand, indem du ihn von, was weiß ich, +10 bis -10 die Zinsen setzt. Bei +10 wird keiner mehr was ausgeben, weil er sagt, toll, was ich da kriege. Und bei -10 werden sie alles raushauen.
Du wolltest gerade keine Prognose abgeben bezüglich des Verbotsverfahrens. Und das verstehe ich auch. Aber ich frage dich jetzt nach der nächsten Prognose. Hältst du das für realistisch, dass wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren dann ein Bargeldverbot sehen?
Verbot wird man es nicht nennen, sondern man wird die Nutzung von Bargeld einschränken, weil es ja unpraktisch ist, außerdem den Terroristen zur Geldwäsche nutzt. Und das ist ja jetzt auch im Grunde läuft das Ganze ja schon. Also in mehreren EU-Staaten kannst du nur noch bis 1.000 Euro oder bis 3.000 Euro bezahlen. Ich erinnere mich selber an eine Anekdote. Also ich war im Winterurlaub auf Gran Canaria und ich habe da immer so eine Angst, wenn ich mein Hotel bezahlen muss, dass die Karte aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert. Ja. Das heißt, ich nehme immer das gleiche an Bargeld nochmal mit. So, dann hatte ich aber jetzt das Bargeld, das ist auch wieder blöd, nimmst du wieder mit und dann musst du wieder einzahlen. Und dann sagt ja, kann ich es ja auch bar bezahlen. Also schreckten die erstmal richtig zurück und haben die mal meinen Ausweis kopiert und da musste ich noch unterschreiben und sonst was. Also es ist in vielen Staaten der EU wird schon sehr, sehr restriktiv gehandelt, mit Bar zu bezahlen. Und im Grunde kannst du ja einfach, musst du nur sagen, ich darf nur bis zu einem sehr kleinen Betrag in Bar bezahlen und dann hast du es ja schon. Also ich glaube, das ist extrem realistisch, vielleicht 5 Jahre, vielleicht ein bisschen wenig. Bei 10 Jahren würde ich einen Haken dran machen, weil du hast ja vorhin das gerade selber gesagt, du hast gesagt, wenn es sozusagen dem Nutzer nicht nutzt, und das tut es uns ja nicht, weil wir können ja alles damit schon machen, was da jetzt angeblich kommen soll, dann muss es ja dem Anbieter nützen.
Ich frage mich manchmal dann, wenn wir so darüber sprechen, ich habe ja den Traum, dass ich irgendwann einfach Ziegen irgendwie züchte und das war's. So auf meinem Hof.
Das hast du noch nie gesagt.
Ja, doch. Ich so einfach Ziegen, paar Hühner und ein bisschen Gemüse.
Kannst du das auch? Bist du halt geschickt genug?
Das werden wir dann sehen.
Okay.
Kann man eigentlich dann in dieser Welt noch ohne Handy mit Internetanschluss leben? Ich meine, wenn das Bargeld dann weg sein sollte, dann kann ich ja gar nichts mehr. Weil, nochmal, ich glaube nicht, dass sie eine gedruckte Karte machen werden. Ich bin dann ja verpflichtet, ein Handy zu haben. Das müsste mir der Staat dann ja eigentlich zahlen.
Eigentlich schon, ja.
Um Teil der Gesellschaft zu sein. Und dann kommen wir nämlich zum Punkt, weil der Grund, der ja häufig genannt wird von der EZB oder der vorderscheinige Grund ist, wir wollen uns unabhängiger machen. von den USA, von China. Und das klingt ja super, unabhängig, ne? Gerade jetzt in den geopolitischen Zeiten wünschen wir uns alle ein eigenständiges Europa. Aber ich habe mir gedacht, dass diese Rechnung geht nicht auf, weil der digitale Euro, der muss ja, die Energie muss ja irgendwo herkommen. Es müssen ja irgendwo die Serverräume stehen. Mhm. Das ist komplett in amerikanischer und chinesischer Hand. Mhm. Komplett. Mhm. Da haben wir Europäer nichts mit zu tun. Mhm. Dann muss das ja auf einem Hardwaregerät stattfinden. Ich kenne jetzt keinen europäischen Handyhersteller, der irgendwie irgendeine Form der Berechtigung hat und auf einer Software. Da gibt's iOS und Android. Also wir sind ja nach wie vor abhängig. Und man stelle sich nur mal vor, das wird nicht passieren, aber Apple sagt, also diese EZB-App, die kommt nicht in den App Store. Was machen wir dann? Also die Abhängigkeit ist ja immer noch zu 100% da. Und das, finde ich, ist der ganze Treppenwitz dabei. Also der Grund kann es schon mal nicht sein, die Unabhängigkeit. Und dann muss es ja einen anderen Grund geben. Und ich meine, das ist der Elefant im Raum. Das ist die totale Kontrolle, wie es auch die Welt schreibt. Und das macht mir dann auch schon so ein bisschen Sorgen, weil nochmal, ich zahle jetzt schon alles mit Karte und ich glaube auch, die könnten auf alle meine Zahlungsströme schauen. Aber da ist noch Visa dazwischen, da ist noch Mastercard und meine Banken dazwischen. Aber wenn in Zukunft jede Zahlung und auch die Uhrzeit alles dokumentiert ist und der Staat direkt darauf zugreifen kann, dann ist das ein Zustand, den ich für nicht erstrebenswert halte.
Ja, und wir erinnern uns an verschiedene Diskussionen aus der Vergangenheit. Also, dicke Leute sollen höhere Krankenkassenbeiträge zahlen. Raucher sollen höhere Krankenkassenbeiträge zahlen. Das wurde dann immer wieder gekontert, indem gesagt hat, naja, jetzt Paraglider oder Fallschirmspringer zahlen auch nicht höhere Krankenkassenbeiträge oder Skifahrer oder sonst irgendwas. Aber du kannst ja am Ende, kannst du alles kontrollieren. Also du weißt über die elektronische Patientenkarte, einer hat Adipositas und du weißt jemand ein Zuckerbudget zu. Du kannst, also was habe ich heute gelesen, wer das Klima nicht schützt, verstößt gegen das Völkerrecht.
Okay.
So, das Völkerrecht ist ja ein hohes Gut. Also müssen wir das Klima schützen. Das heißt, Sinan, du hast auf deiner Handy-App
CO2-Budget.
Für ein CO2-Budget drauf. Und ja, schön, dass du schon mal geflogen bist dieses Jahr. Aber das reicht dann auch für dieses Jahr. Oh, also du kannst das bis zum Ende spinnen und du wirst immer Gründe finden, warum es ein moralisch höheres Gut gibt, dir irgendeine Freiheit wegzunehmen.
Oh, das sind ja spannende, fast schon dystopische Szenarien. Aber ja, ich meine, stell dir vor, du hast auf dieser App nicht nur deinen Geldscore, sondern du hast einen CO2-Score, den du aufbrauchen kannst, und einen Gesundheitsscore, einen Vitalscore. Und wenn ich mir einen Burger kaufe, dann sinkt der Vitalscore, mein Geldscore und der CO2-Score auch, weil der ist vielleicht von McDonald's. Es ist ganz schlecht. Und dann habe ich vielleicht noch Geld, möchte mir ein Flugticket kaufen, aber dann steht, geht nicht. Karte ist leer. Nicht dein Geldscore, aber dein CO2-Score. Ja.
Ich habe da gestern einen ganz spannenden Kommentar gelesen, also einen Rechtskommentar, den ich jetzt ansatzweise wiedergeben kann, bin kein Jurist. Da hat einer geschrieben, wie eigentlich der Paragraph 1 des Grundgesetzes zustande gekommen ist, die Würde des Menschen ist unantastbar. In der Ursprungsfassung und in dem Gedanken der Väter des Grundgesetzes war der eigentlich andersrum formuliert. Nämlich, das war sozusagen sollte eine Schutznorm werden des Menschen, des einzelnen Menschen gegen den Staat. Weil der Staat ist viel größer, der wird gerne übergriffig. Gerade in der damaligen Zeit hatte man natürlich noch die schreckliche Zeit in Erinnerung. Und das sollte sozusagen ausdrücken, dass der Staat quasi nur im äußersten Notfall, in den äußerst wenigen, wenn es irgendwie sein muss, in das Leben der einzelnen Menschen eingreifen darf. Und heute ist davon, von dieser Kenntnis zu wenig übrig geblieben, schreibt dieser Kommentar, weil man sozusagen, und da sind wir jetzt wieder bei diesem Thema, weil man diese Übergriffigkeit, dieses vielleicht auch manchmal nur Nudging des Staates zur Gewohnheit gemacht hat. Du sollst dieses nicht, du darfst jenes nicht. Dabei erstmal geht es um deine persönlichen Rechte und die sollten nur eingeschränkt werden, wenn du irgendjemand anderes damit einen großen Schaden zufügst.
Das ist ein spannender Gedanke, weil ich so auch noch nie drüber nachgedacht habe. Für mich, und so wurde es mir damals in der Schule auch erklärt, ging es immer um das, um den Austausch der Menschen untereinander. Also die Würde untereinander ist unantastbar. Aber
eigentlich war das im Vergleich zum Staat gedacht. So habe ich es gelesen. Das war interessant.
Das ist eigentlich spannend, weil davon ist relativ wenig übrig geblieben. Und wenn ich mir so die politische Elite anschaue, ist von diesem Verständnis auch wenig übrig geblieben. Oder es war nie da.
Ich habe mal, und jetzt franzen wir ein wenig aus, aber so rechtspolitische Sachen sind ja ganz interessant. Da gibt es ja diesen, ich glaube, der ist Rechtsanwalt und Buchautor von Schirach heißt der. Ja. Und der hat, spannende Bücher geschrieben, eben auch über solche Rechtsfragen und so. Und eine dieser Rechtsfragen, die er unter anderem thematisiert hat, das war auch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, ob der Staat ein Flugzeug, das von einem Entführer gelenkt wird und zum Beispiel auf ein Fußballstadion oder sowas gelenkt wird, abschießen darf, um Schlimmeres zu verhindern. Und das Verfassungsgericht hat damals geurteilt, man darf dieses Flugzeug nicht abschießen, weil man nicht die körperliche Unversehrtheit des einen gegen den anderen abwiegen darf. Und selbst dann nicht, wenn das Verhältnis, keine Ahnung, 1 zu 100 oder 1 zu 1000 ist, also der Menschen im Allianz Arena zu den Menschen in dem Flugzeug. Und das hat mich damals persönlich, ohne dass ich ein Jurist bin, aber nur weil ich dieses Buch gelesen habe, hat mich das bei Corona skeptisch gemacht. Weil, ohne dass ich Mediziner bin, ist es ja logisch, wenn jetzt da kommt ein neuer Impfstoff, alles andere, jede andere Medizin, klinische Phase 1, Phase 2, Phase 3 und die Zulassung und jene, das muss ja irgendeinen Sinn haben, diese ganzen Phasen, sonst könnte man sich ja gleich sparen.
Und das dauert mehrere Jahre.
Genau. So, jetzt hat es da nicht so gedauert. Also entweder hat das eine überhaupt keinen Sinn, was ich nicht glaube, oder das andere ist eben nicht so sicher, was hochwahrscheinlich war. Und damit waren wir wieder genau bei diesem Fall. Jetzt mal ganz unabhängig davon, schützt dieser Wirkstoff, schützt er nicht. Davon verstehe ich nichts, interessiert mich jetzt auch nicht. Sondern mich hat die Frage interessiert, und da sind wir wieder bei deiner Frau Brosius, die sich ja auch für eine allgemeine Impfpflicht damals ausgesprochen hat und auch dafür, dass Ungeimpfte ihre Rechnung selber bezahlen beim Arzt, wenn sie an Corona erkranken. So habe ich es zumindest gelesen. Und da sind wir genau wieder bei dem Fall des Flugzeuges. Denn es ist klar, dass durch einen nicht getesteten Impfstoff Menschen zu Schade kommen. Das hat man zwar damals bestritten, aber im Nachhinein ist es klar, dass Menschen auch zu Schaden gekommen sind, mehr oder weniger. Und damit sind wir genau, und vermutlich hat der auch einen Nutzen, was ich persönlich nicht weiß, aber gehen wir mal davon aus, dass er einen hat. Und selbst dann ist es so, dass wir genau bei diesem Fall des Flugzeuges sind, wo es natürlich einen Nutzen gehabt hätte für die Leute im Fußballstadion, weil sie eben nicht getötet worden wären, aber es trotzdem das Bundesverfassungsgericht untersagt hat. Und da sind wir wieder genau bei diesem Punkt, wie wichtig das Bundesverfassungsgericht ist als oberste Instanz.
Ja, es ist ja eigentlich der Job, ich sage jetzt mal Job, wo so eine gewisse Unfehlbarkeit da sein sollte.
Oh.
Es klingt so blöd, aber ja. Ich meine, ich als Privatmensch habe doch, glaube ich, nur die Chance, so weit in Revision zu gehen, bis ich beim Bundesverfassungsgericht bin. Danach habe ich keine Chance mehr.
Ja, also ich wüsste nicht.
Also, ja. Also muss ich ja erwarten, und das ist eine Erwartung, die man nie einhalten kann, aber dass die Richter, die beim Bundesverfassungsgericht sind, nahezu unfehlbare Entscheidungen treffen. Weil ich habe danach keine Möglichkeit mehr, als Bürger irgendwas zu machen. Das Wort ist Gesetz.
Was heißt unfehlbar?
Naja, das klingt so blöd, aber dass sie richtig entscheiden, nicht korrumpierbar sind, nicht gelenkt sind. Dass die Entscheidung beim obersten Gericht, weil es so wichtig ist, weil das ist meine allerletzte Chance als Privatbürger, dass ich dort einen fairen Prozess habe und die mir garantiert wird, dass es eine objektive und offene Entscheidungsfindung ist.
Ja, aber hätten wir denn die Befürchtung, dass die Richter korrupt sind?
Ich habe, das ist ja noch ein weiteres Problem beim Fall Brosius, ich bin generell kein Fan davon, dass Richter von Politikern vorgeschlagen sind. Also das finde ich, also früher, also vor 2015 war es ja noch eine einfache Mehrheit. Also das finde ich, ich weiß auch nicht, warum das damals so in die Verfassung geschrieben wurde. Also ich finde das nicht richtig.
Aber wie sollten sie sonst dahin kommen?
Ich weiß es nicht. Aber es wird ja, also wir haben eine Gewaltenteilung. Faktisch. Das heißt, okay, das Bundesverfassungsgericht muss unabhängig von der Regierung entscheiden. Wenn jetzt aber regierende Richter vorschlagen, und da gibt es, dann muss ich ja davon ausgehen, dass die ein Parteibuch haben. Das wurde jetzt durch die Zweidrittelmehrheit vielleicht ein bisschen reduziert. Aber grundsätzlich habe ich damit immer noch ein Problem. Ich habe aber keine Lösung. Ich weiß nicht, wie diese Richter sonst in diese Position kommen könnten. Vielleicht gibt es ja, vielleicht kennt ihr andere Beispiele aus anderen Ländern, wo das anders gehandhabt wird. Aber diese Verzahnung gefällt mir grundsätzlich nicht. Weil ich erwarte von einem Bundesverfassungsrichter, ja, das klingt so hoch, aber ich erwarte Unfehlbarkeit.
Ja gut, also die Unfehlbarkeit könnte man natürlich jetzt auch, die gibt es beim Papst schon nicht, vermutlich. Ja. Aber davon abgesehen, ist der Verfassungsgerichte ja nach meiner Auffassung dazu da, bei strittigen Rechtsfällen das Gesetz, wie es aufgeschrieben ist, auszulegen und wie es eigentlich gedacht war. Und da kommen natürlich immer persönliche Haltungen ins Spiel. Und wir beide kennen es jetzt mit der Ökonomie besser aus als mit der Justerei. Wenn ich einen Professor habe, der beim DIW arbeitet, wie Herr Fratscher, und ein anderer, der vielleicht für das IW arbeitet, dann haben die beide formal die gleiche Qualifikation, indem sie habilitiert haben, werden vermutlich Gutachten schreiben, die methodisch sauber sind, aber zu einem vollkommen anderen Schluss kommen.
Ja, absolut richtig. Und ich kann natürlich auch akzeptieren, und das ist ja vollkommen normal, dass Bundesverfassungsrichter sich auch Gedanken um die großen Themen machen. Ist ja klar, das machen wir alle. Bei der Frau Brosius-Gersdorf stelle ich mir aber die Frage, und ich habe da noch keine abschließende Meinung zu, aber warum äußere ich mich in diesem Amt, ja, als Richterin zu diesen ultra polarisierenden Themen und zu allen, also Corona, Abtreibung, Kopftuch, Gendern, sie hat sich ja zu allen Dingen positioniert.
Ja, aber sie ist keine Richterin, sie ist eine Rechtsprofessorin.
Ja.
Und als Rechtsprofessorin muss sie Thesen aufstellen. Der Professor stellt eine These auf, egal ob es in der Wirtschaft ist oder in der Juristerei, dass dieser oder jenige Paragraph eigentlich so gemeint ist oder vielleicht besser so neu gefasst werden sollte. Also ich glaube schon, also als Professor musst du unterschiedliche Strömungen verfolgen.
Die Frage ist, ob ich mich wirklich zu all diesen Themen immer äußern muss. Aber ich äußere mich auch zu allem. Ich äußere
ja. Okay, der Punkt geht an Frau Brose.
Lass uns noch über was anderes sprechen. über was Aktuelles auch, nämlich über den großen, glorreichen Investitionsgipfel von Friedrich Merz. Ich habe ja so eine Abneigung gegen Symbolpolitik und da geht's mir wieder ganz anders. Denn vielleicht für alle die, die es nicht mitbekommen haben, am 21. Juli vor einigen Tagen gab es den großen Investitionsgipfel im Kanzleramt. Und zwar hat Friedrich Merz 61 Großunternehmen aus Deutschland und den USA eingeladen und hat groß versprochen, Deutschland ist wieder zurück, hat er laut gesagt. Und warum ist Deutschland wieder zurück? Er sagt, diese 61 Großunternehmen haben Großes versprochen. Und zwar 631 Milliarden Euro an Investitionen in Produktion, Forschung und Entwicklung bis 2028. Denkt man sich erstmal, wow, das klingt grandios. 631 Milliarden Euro versprechen die jetzt, weil sie beim großen Friedrich Merz vorsprechen durften. Da gibt's aber ein Riesen-Aber, wenn man mal tiefer in die Zahlen schaut. Die 631 Milliarden beziehen sich nämlich nicht nur jetzt auf neue Projekte, die neu versprochen wurden, sondern die beziehen sich auch schon auf bestehende Projekte und schon versprochenes Geld. Jetzt gibt es dazu keine genauen Zahlen, aber selbst die SZ schreibt, dass wir bei den neuen Investitionen gerade mal von so rund 100 Milliarden sprechen. Das heißt, über 80% der Summe von diesen 631 Milliarden, die waren eh schon zugesichert. Also das ist eine No-News. Und da müssen wir noch weiterdenken. Diese Summe erstreckt sich ja jetzt über die kommenden 3 bis 4 Jahre. Also wenn wir die 100 Millionen nehmen, diese 100 Milliarden über 3 bis 4 Jahre, dann sprechen wir von einem Investitionsvolumen, was jetzt zusätzlich zugesichert wurde, von 25 bis 35 Milliarden pro Jahr. So. Das mal, um das mal in die Perspektive zu setzen. Weißt du, wie viel die deutschen Betriebe im Durchschnitt pro Jahr laut Statistischem Bundesamt ohnehin schon investieren?
Oh.
Ist es unfair? Es sind 900 Milliarden. 900 Milliarden investieren die eh schon. Da sind diese 25 Milliarden. Nochmal, es ist eine No-News. Und jetzt komme ich noch zu einem viel wichtigeren Thema. Von diesen 900 Milliarden kommen über 400 Milliarden vom Mittelstand. Und aus dem Mittelstand war nicht ein einziger eingeladen. Und wenn Friedrich Merz jetzt sagt, Deutschland ist zurück, ein Investitionsboom, dann finde ich schon lustig, wenn zeitgleich, wirklich zeitgleich vom DIHK ein Report rauskommt mit dem Titel Deutschland drohen die Unternehmer auszugehen. Und hier steht's, noch nie wollten in Deutschland so viele Betriebsinhaberinnen und Betriebsinhaber ihr Lebenswerk in andere Hände übergeben oder, falls das nicht gelingt, den Betrieb im Zweifel schließen. Die Lücke an fehlenden Nachfolgern ist laut DIHK fast doppelt so groß wie noch 2019 vor der Corona-Pandemie. Weiter, mehr als die Hälfte aller nötigen Übergaben könnten scheitern, warnt die Kammer. 9.600 vorzuführende Unternehmen stünden nur 4.000 Interessenten gegenüber. Mehr als ein Viertel der betroffenen Unternehmer denke über eine komplette Schließung nach. Rechnet man das hoch, dann stünden in den nächsten 10 Jahren 250.000 Unternehmen auf der Kippe. Da passt was nicht zusammen.
Hier stimmt was nicht.
Hier stimmt was gewaltig nicht.
Ja, jetzt willst du meine Meinung dazu hören.
Ja, gerne.
Also, ich habe erst mal gar nicht angefangen zu recherchieren. Warum?
Du bist schon erfahrener als ich.
Nee, weil ich mir gedacht habe, wenn die Politik die Unternehmen die ganze Zeit bescheißt, dann bescheißen diesmal halt die Unternehmen die Politik. Ja. Also ich habe jetzt gar nicht mal ansatzweise angefangen zu glauben, dass diese Zahl irgendwas mit der Wirklichkeit zu tun hat. Ich schüttle so persönlich über anderen Aspekt davon den Kopf und sage, an sich, es kann ja auch gar nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben, denn so wie es ja dargestellt wurde, und du hast so schön polemisch auf den Punkt gebracht, ja, dafür, dass sie bei dem großen Herrn Merz sein dürfen, da hauen sie jetzt 600 Milliarden raus. Also das sind alles ja Großunternehmen gewesen.
Ja.
Alles Aktiengesellschaften. Und die sind ja nun mal per Gesetz ihren Aktionären verpflichtet und nicht Herrn Merz oder irgendeinem anderen Politiker verpflichtet. Also
der Spielraum ist klein.
Ja, so abgesehen davon haben sie persönliche Verträge, die mit irgendwelchen Boni ausgestattet sind, die vermutlich etwas mit Aktienkursen oder Gewinnen zu tun haben. Also die haben überhaupt kein Interesse, Geld rauszuhauen, von dem sie nicht der Meinung sind, dass es vernünftig angelegt ist. So, und ja, und in diesem ganzen Finanzpaket sind bestimmt einige Aspekte drin, die für die Unternehmen positiv sind. Nicht nur die Rüstungsaspekte, für die Rüstungsindustrie, das Thema Infrastruktur und Ähnliches. Naja, keine Ahnung. Und damit eben irgendwelche Netzinfrastruktur bereitgestellt werden muss, muss ein Unternehmen in diese oder jene Investitionsvorleistung ja. gehen. Und das werden im Wesentlichen irgendwelche Investitionsvorleistungen sein. Und die wissen auch, das wird heute rausgeblasen und in 4 Wochen eh nicht mehr nachgehalten, so wie wir alles halt in der Politik.
Ja, ja, es ist schon... Es ist schon ein Trauerspiel, weil der Report und nicht nur der Report legt ja nahe, dass wir echt, wir sind ja schon in der Rezession seit einiger Zeit und das ist echt, dass die deutsche Wirtschaft wirklich krankt. Und dann hört man ständig, der deutsche Mittelstand ist so wichtig, den müssen wir stärken, den müssen wir stärken. Dann erstmal, wenn wir schon Symbolpolitik machen, wie der Herr Merz, warum lade ich niemanden aus dem Mittelstand ein? Punkt Nummer 1. Die werden einfach ausgeklammert.
Weil du jetzt Mittelständler bist.
Das ist ein persönlicher Akt gegen mich. Und dann wird da diese Riesensumme ausgerufen. Und ich habe das Gefühl, du bist schon länger drin in der Geschichte. Ich glaube, dass die meisten Menschen diese Summen gar nicht greifen können. Was bedeuten 631 Milliarden?
Nö.
Das ist so, auch diese 900 Milliarden, das ist an, an Sondervermögen. Das ist nur eine Zahl.
Sonderschuld.
Ja. Ja. So. Und dann wird diese Zahl gemacht, möglichst nah an diesen Sonderschulden, habe ich so im Gefühl.
Ja.
Schaut mal, was jetzt kommt. Und am Ende kommt raus, wir reden von 25 Milliarden im Jahr.
Ja.
In die kommenden 3-4 Jahre.
Ja.
Und das ist eine Verarsche den Menschen gegenüber.
Ja.
Und das gefällt mir wirklich gar nicht.
Ja.
Weil wir ja ernsthaft Themen haben in Deutschland. Und ich meine, ihr kennt meine Anekdoten, wenn ich ja hier wieder ausraste wegen irgendwelchen bürokratischen Unsinn. Und ich bin ja nicht der Einzige. Das ist ja die Realität, mit denen sich Mittelständler oder kleine Unternehmen einfach jeden Tag rumschlagen müssen. Und ich habe das Gefühl, dass diese ganzen Regulierung, also dass dieser Regulierungswahn, wo es immer heißt, ja, das machen wir, weil die großen bösen amerikanischen Unternehmen sind hier, der trifft uns. Die DSGVO-Verordnung. Die trifft einen Apple nicht. Die haben Anwälte dafür, die bezahlen. Ich habe die nicht. Die trifft mich. Lieferkettengesetz. Ja, mein Gott, die haben ein riesen Anwaltsteam. Aber wen trifft es? Den Bäcker hier und dem Textilhersteller hier. Und das ist einfach so unfassbar frustrierend. Und diese Summen, und wenn man ein bisschen da reingeht, das ist als Steuerzahler und als Unternehmer, kleiner Unternehmer in Deutschland, echt schwer zu ertragen.
Ja, weil liegst du komplett falsch.
Okay.
Weil ich habe das nämlich gelesen, wie das wirklich ist.
Okay,
ja.
Erzähl.
Ich habe das ich habe gelesen, was Herr Fratscher dazu gesagt hat vom DEW. Und Herr Fratscher hat gesagt, dass die Unternehmen aus Deutschland deswegen abwandern, wegen dem Klimawandel.
Ah ja, okay.
Ja. Mhm. Und ja, und dann habe ich halt versucht zu recherchieren. Und habe also auf der Homepage vom DEW geguckt und auf der Studie vom DEW geguckt zu den Unternehmen und warum sie abwandern und zu der Umfrage, die er zitiert hat. Aber ich habe sie nirgends gefunden. Also ich behaupte nicht, dass es sie nicht gibt, aber ich habe sie nicht gefunden. Und den ChatGPT habe ich danach nochmal suchen lassen, der hat sie auch nicht gefunden. Was ich aber gefunden habe, und damit kann ich dich jetzt wieder beruhigen, es gibt die Umfrage und die Unternehmen wandern tatsächlich eben ab oder bauen Personal ab wegen Bürokratie. Aber das dazu nochmal zu Populismus und irgendwelchen News, die vielleicht nicht gedeckt sind.
Ich verspreche, nächste Woche habe ich die Studie gefunden. Muss es ja geben.
Ja, ja, die Studie gibt, aber
steht nicht drin, dass der Klimawandel.
Soweit ich das jetzt gesehen habe, aber wir gucken mal nächste Woche, ja?
Da werde ich hinterklären.
Okay.
Mein Gott.
Okay.
Ja, gut.
Ja, das wäre schon cool, wenn du das tatsächlich findest, dass die Unternehmen das gesagt haben und dann müsste man mal wieder weiterbohren. Also wie kann ich die Unternehmen eigentlich fragen, dass sie sowas antworten? Also da musste dann nochmal was dahinter stecken.
Das muss ich mir ausschreiben. Ja. Abwanderung, Klimawandel. Mein Gott.
Ja, das ist sowas zum digitalen Sinan, der schreibt nicht mehr
tut mir leid. Naja, kommen wir zum nächsten Thema. passt auch eigentlich ganz gut rein. Du hast zum Thema Rohstoffe mal ein bisschen recherchiert und ganz spannende Dinge herausgefunden.
Naja, eigentlich auch wieder zum Thema Klimawandel und zum Thema Energiewende. Wende, Energiewende, alles wird gut, alles wird besser. Also, und wie würde eigentlich ein Unternehmer vorgehen?
Mhm. Abwandern, wissen wir jetzt.
Ja, aber wie geht ein Unternehmer vor, wenn er vernünftig denkt und irgendwie was Neues planen, eine Investition oder sonst irgendwas? Er würde erstmal schauen, ob die Ressourcen, die er dafür braucht, eigentlich ausreichen. Keine Ahnung, hat er genügend Arbeitskräfte, gibt es diese oder jene Rohstoffe genügend, kommt er da dran oder was weiß ich. So, wir reden jetzt seit gefühlt 20 Jahren über Energiewende und Klimawandel und dass wir 40 oder 45 CO2-neutral ja. werden müssen. Und dann kommen natürlich diese bösen, ach so bösen Einwände, dass Deutschland doch nur 1,7% der weltweiten CO2-Ausstöße hat und dass ja eh wurscht ist, ob Deutschland das macht oder nicht, weil das am globalen CO2-Ausstoß so wenig ändert, dass sich dadurch das Klima auch nicht verbessert und so weiter. Und dann kommen die ach so berechtigten Argumente, dass ja einer vorausgehen müsse und dass die anderen dann hinterhergehen müssen.
So nämlich.
Genau. So, jetzt gibt es einen schwedischen Wissenschaftler sein Name ist Simon P. Michon. Ich glaube, wir können das dann auch verlinken, dann diese Studie.
Ja.
Genau. Und ich glaube, du zeigst das dann
das
auch.
Zeigen wir, ja.
Ja, genau. Wir blenden das dann auch.
Warte ganz kurz.
Ja.
Ich werde jetzt klatschen, ihr werdet jetzt einen Cut sehen, damit Francesco sofort weiß, wo wir einmal einblenden.
Dieser schwedische Wissenschaftler hat mit seinen Kollegen zusammen, und die Studie seht ihr dort nochmal eingeblendet, ihr könnt sie selber durchschauen, das ist eine 1000-seitige Studie. Er hat folgende Frage untersucht. Er hat untersucht, was wäre, wenn alle anderen Länder dem deutschen Vorbild folgen würden. Also, wenn das passiert würde, was die Deutschen Grünen sich wünschen, dass wir eben beim Thema Klimawandel vorausgehen,
okay,
und beim Thema Energiewende vorausgehen und dass die anderen Länder uns dann folgen. Und er hat dazu untersucht, was braucht man eigentlich für die Energiewende? Und da fällt einem natürlich sofort ein, diese sogenannten seltenen Metalle.
Mhm.
Die seltenen Metalle, im Wesentlichen sind das Kupfer, Nickel, Lithium, Kobalt und Vanadium.
Und ich brauche das für Batterien, ich brauche das für Solarpanels.
Genau, du brauchst das Kupfer, brauchst für die Leitungen, ja, für alles Mögliche. Genau, und er hat eben untersucht, ja, die große Frage ist, was eben jeder Unternehmer auch machen würde, ja, reicht das eigentlich alles? Also reicht das, was wir an Kupfer haben, was wir an Kupfer brauchen? Das wäre doch eigentlich das Allererste. Bevor ich mit irgendeiner Energiewende anfange, gucke ich, ist sie überhaupt rein theoretisch, wenn alle wollen, durchführbar? Und ich kann das jetzt quasi nur verbal sein. Das Gute ist, wir sehen es dann ja in der Grafik dort. Und er hat dort unterschiedliche Szenarien gerechnet, eben weil wir müssen ja außer der Energie, die wir herstellen, wenn wir dem deutschen Vorbild folgen, müssen wir die Energie ja auch noch speichern.
Mhm.
Weil wir haben ja keine Atomkraftwerke mehr, wenn wir dem deutschen Vorbild folgen. Aber trotzdem müssen wir akzeptieren, dass manchmal die Sonne nicht scheint und manchmal der Wind nicht weht. Und daher gibt es dann unterschiedliche Säulen, die da zeigen, ob ich jetzt für 12 Tage Energiespeicher habe oder für 48 Tage die Energie speichern will. Je nachdem brauche ich natürlich mehr, größere Batterien und mehr von diesen seltenen Metallen. Und der Rechnung kurzer Schluss ist, dass wir ein Vielfaches dieser Metalle brauchen für die Energiewende, als wir dafür haben. Und da reden wir allein von der Energiewende, Nur die Energiewende.
Spannend.
Also, wenn wir, also zum Beispiel bei Vanadium, das kann man kann's gar nicht beziffern anhand von den Balken hier. Die Balken sind um ein, keine Ahnung, Zehnfaches, Zwanzigfaches, Dreißigfaches, ich kann's gar nicht abschätzen.
Also Höhe. Es gibt gar nicht so viel auf der Welt.
Es gibt nicht so viel auf der Welt, zumindest was wir heute wissen, was an Vorkommen da ist und was gefördert wird. Wir sehen sozusagen in allen Fällen sehen wir, je nachdem, wie lange wir Batterienspeicher haben, für wie viele Tage, sehen wir, dass diese Metalle überhaupt nicht reichen würden für die Energiewende. Und dann habe ich mir eine zweite Frage gestellt und habe mir die Frage gestellt, hat der Herr, wie heißt der, Simon Michon, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, hat der eigentlich nur die Metalle für die Energiewende, also die Verwendung für die Energiewende berücksichtigt, oder hat der auch berücksichtigt, dass wir dieses Zeug auch noch woanders für brauchen? Und tatsächlich wäre das zu komplex gewesen und die, also sagen wir mal, die Absurdität zeigt sich ja jetzt schon. Er hat tatsächlich nur berücksichtigt, er hat so getan, als ob wir alle diese Metalle, alles Kupfer auf der Welt nur für die Energiewende gebrauchen.
Verstehe.
So, und selbst dann reicht schon nicht. Und dann habe ich mir das, also das ist aus der Studie, das andere habe ich jetzt mal vom ChatGPT nachrecherchieren lassen, habe mir dann die Quellen angeschaut, das sind einigermaßen hinkommt, aber nur, dass man mal so eine Vorstellung hat, ungefähr die Hälfte des Kupfers, das auf der Welt verwendet wird, wird nicht für eine Energiewende verwendet. Ungefähr die Hälfte von Nickel, bei Lithium sind es nur 10-20%, bei Kobalt 20-25% und beim Vanadium, das besonders knapp ist, wird der allergrößte Teil nicht für die Energiewende verwendet. Das heißt, wir bauen uns ein Wolkenkuckucksheim, das schon alleine aufgrund der knappen Ressourcen, aufgrund der mangelnden Rohstoffe überhaupt nicht funktionieren kann.
Die böse rechtsradikale Mutter Erde.
Ja,
ich dazu.
Ja.
Populistische Erde.
Ja, die populistische böse Erde.
Ja. Wow, das wusste ich nicht. Meine Argumentationskette ging wirklich immer nur, wie du es eingangs beschrieben hast, dahin, ja gut, wenn wir jetzt mit unseren 1,7 oder 1,8% was ändern, dann ist das zwar ehrenwert, aber wir brauchen halt die Chinesen und die Inder und die Amerikaner mit. Da kam ja immer das Argument, ja, aber unser Pro-Kopf-Ausstoß, der ist sehr, sehr hoch.
Ja.
Wo ich mich mal gefragt habe, aber das ist der Umwelt doch egal.
Ja.
Also der Umwelt ist das erstmal egal, da geht es um die Gesamtbilanz. Aber das ist natürlich schon ein starkes Stück. Warum ist das noch nicht ins politische Berlin durchgesickert?
Weil es vielleicht niemand wissen will, weil es bestimmt ein Gutachten gäbe, dass das ganz anders wäre. Ich weiß es nicht. Aber so vieles. Ich komme nachher noch zu einem Punkt, da geht es dann um die Temperatur und da ist es so eindeutig. Also ich weiß es nicht.
Aber ich sehe da jetzt die Balken.
Ja.
Und ihr seht es auch zu Hause. Wir reden ja nicht, also wenn wir jetzt von Unterschieden von, weiß ich nicht, 10-15% sprechen würden, da könnte man noch sagen, ja, aber da findet man noch was.
Ja.
Technologischer Fortschritt.
Ja.
Und aber wir reden ja hier von Faktor X,
ja,
sonst was.
Ja, ja.
Das ist ja ausgeschlossen nach dieser Studie,
wenn
man der glauben kann, aber davon gehe ich jetzt mal von aus.
Ja.
Und das sind ja Fakten. Ich kann das ja nicht jetzt abtun als rechtsradikal oder sonst etwas.
Was würde ein vernünftiges Unternehmen tun? Ein Unternehmen würde...
Braucht eine andere Lösung.
Naja, im ersten Schritt würde ich mal dahin gehen und sagen, okay, Herr Krieger, jetzt spielen wir mal wieder Chef und Mitarbeiter. So, das ist jetzt Ihre These, das reicht jetzt nicht, die Produktionsfaktor. So, jetzt, das müssen wir jetzt untersuchen. Jetzt schauen wir uns die Studie an. Schauen wir uns, gibt es noch andere Studien an? Wir eröffnen jetzt eine ganz freie Diskussion und schauen, was am Ende stimmt. Aber unsere Probleme sind ja, dass diese Diskussionen gar nicht stattfinden.
Ja.
Ja.
Du hast was super Richtiges gesagt. Ein Unternehmer würde so handeln.
Ja.
Politiker sind keine Unternehmer, die sind Manager. Ein CEO, der einen Dreijahresvertrag hat, der wird vielleicht genauso handeln wie die Politiker. Dem ist egal, was nach den 3 Jahren ist. Der will seine Agenda durchbringen. Nach den 3 Jahren ist egal. Wenn ich jetzt als CEO Boni dafür bekommen würde, das Klima zu retten, ich würde genauso handeln. Und nach 3 Jahren macht damit, was ihr wollt. Die Realität ist mir egal. Das ist ja das Problem. Es ist null Skin in the Game. Gar nichts.
Dass du problematisierst die sogenannte Public-Choice-Theorie, die das schon immer sagt.
Ja, es ist wirklich, also, weißt du, wir sprechen immer, gerade jetzt hier die Stammstrecke in München. Das ist ein Beispiel direkt vor der Haustür. Ich glaube, die Eröffnung, da diese Riesenbaustelle hinter dem Marienplatz, schrecklich. Ich glaube, die Eröffnung wurde jetzt 20 Jahre nach hinten geschoben. Oder so. Also richtig lang. Wir reden immer von diesen Megaprojekten. 2070 oder 2080 will ja die Bahn vollständig pünktlich sein. Ich habe das mal durchgerechnet. Ich bin wahrscheinlich tot. Also auch mein Leben ist endlich. Da ist mir das klar geworden. Ja. Wenn die Bahn pünktlich ist und wir reden immer von diesen langfristig Denken, aber dann reden wir von solchen elementaren Fakten. Das wird einfach ausgeblendet.
Ja, und vielleicht noch ein kleiner Punkt dazu ist, und da habe ich dann auch eine Studie verlegt, die ist von der Internationalen Energieagentur, also absolut renommiert und unangreifbar. Diese ganzen Materialien, die wir eben unter anderem für die Energiewende brauchen, wer sitzt denn auf diesen ganzen seltenen Metallen und seltenen Erden?
Ich hab ne Ahnung.
Du ahnst es, ja, und die Zuschauer ahnen es wahrscheinlich auch. Natürlich die Chinesen. Ich will jetzt nicht die einzelnen, die sehen wir jetzt dann in der Grafik, kann sich jeder selber anschauen. Aber also selbst wir Deutschen müssten noch ganz freundlich zu den Chinesen sein, damit es überhaupt für uns reicht.
Ja, und und das Verhältnis war, glaube ich, auch mal besser.
Ja, aber jetzt ist ja, glaube ich, ganz aktuell verhandelt Frau von der Leyen mit den Chinesen, da wird mit Sicherheit alles gut.
Davon gehe ich aus.
Ja.
Du hast noch ein Thema mitgebracht.
Ach so, darf ich nochmal?
Ja.
Darf ich zweimal?
Ja.
Ja gut, also dann kommen wir zu einem kleinen Rauschmeißer.
Ja, aber der ist wirklich schön.
Der kleine Rauschmeißer passt in die Jahreszeit.
Ja.
Und ist sozusagen das Proto-Beispiel, der Prototyp für hier stimmt was nicht. Nämlich nicht nur, ich habe jetzt hier die Schlagzeile mitgebracht von der Tagesschau, wir finden sie auch überall anders, die jetzt am 9. Juli hat sie gebracht, wahrscheinlich über den Juno, schon jetzt 3-mal mehr Hitzetote durch Klimawandel, also weil es so heiß war im Juni. So, jetzt hatten wir es vorhin ja schon angesprochen, die Tagesschau. Öffentlich-rechtlich, die wird von unseren Gebühren bezahlt. Die muss keine Reißerüberschriften machen, damit sie geklickt wird, um Werbeerlöse zu kriegen, um ihre Redakteure zu bezahlen, weil die bezahlen wir zwei, ja, und unsere Zuschauer mit. das heißt, sie muss das nicht. Alles, was sie tun sollte, was ihr Auftrag wäre, ist sauber die Fakten zu checken. So, jetzt weiß ich nicht genau, auf welchem Hintergrund diese Überschrift entstanden ist. Es ist natürlich durchaus möglich, dass es eine Woche gab, vielleicht mal einen Monat, was ich schon sehr fragwürdig halten würde, wo es im Vergleich zum Vorjahresmonat oder zum Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre einen dramatischen Anstieg gegeben hat. Das ist aber, also wenn wir von Aktienkursen sprechen würden, dann würden wir das über einen gleitenden Durchschnitt wegdefinieren, weil wir sagen, das interessiert uns nicht so, dieser eine Ausschlag nach oben, sondern wir wollen wissen, wenn es dann sofort wieder runtergeht, dann ist die Aktie immer noch nicht gut, sondern wir wollen wissen, was macht die im Grunde langfristig und im Schnitt. Und dazu kann man sich Eurostat anschauen, also Europäische Statistische Behörde. Die weist tatsächlich die Anzahl der Hitzetoten aus.
Spannend.
Und die Wahrscheinlichkeit, also die erste Überlegung wäre ja, also wenn es heißer ist, gibt es mehr Hitzetote. Also so steht es ja jetzt zumindest quasi hinter, also steht er da, wenn mehr Klimawandel, dann mehr Hitzetod.
Ja. Und durch Klimawandel.
Durch Klimawandel, genau. Und durch Klimawandel wird es ja nicht kälter, sondern wärmer. Also, wenn mehr Hitze, dann mehr Hitzetote. Das heißt aber umgekehrt, dass es, wenn es diesen Zusammenhang so gäbe, dann müsste es definitiv in Spanien, Italien, Griechenland etc. mehr Hitzetote geben als in Deutschland. Außer das Gesundheitssystem in Spanien, Italien, Griechenland wäre so viel besser als in Deutschland, was wir jetzt auch nicht annehmen. Also müsste es die geben. Und wenn es die nicht gibt, dann stimmt vielleicht irgendwas nicht an dieser ganzen Sache. Und wir gucken uns die Statistik von Eurostat an und wir sehen, in Deutschland gibt es 12,1, ich glaube es sind pro 100.000, nagelt mich jetzt nicht fest, ist zu klein geschrieben, also auf jeden Fall 12,1 Hitzetote im Jahr 2024 pro, in Griechenland auch 12,1, in Portugal sogar nur 11,1, in Italien 11,0 und in Spanien 8,9. War das Jahr 2024 ein Ausreißer?
Weiß ich nicht.
Nee, es war es nicht. Auch da gab es wieder, in 2023 gab es in Deutschland 12,3, in Griechenland 12,2, in Portugal 11,2, in Italien 11,4 und in Spanien 9,0 Hitzetote. Heißt, wenn ich seriös Bericht erstatten würde, dann würde ich nicht auf eine Tages-, Wochen- oder Monatszahl schauen, sondern ich würde mal auf eine Jahreszahl sagen. Und selbst wenn es in dem Monat Juni mal einen Ausschlag gegeben hätte, dann müsste man dazu sagen, das ist aber ein sehr ungewöhnlicher Ausschlag, weil im langfristigen Durchschnitt ist das überhaupt nicht so. Und selbst in Italien sterben weniger Leute an Hitze als bei uns, wenn es doch so heiß ist.
Und ich bezweifle, dass es eine allgemein gültige Definition gibt, was ein Hitzetoter ist. Das möchte ich nochmal hinzusagen.
Genau. Weil,
also wenn jetzt ein 90-Jähriger draußen spaziert in der Mittagshitze und der kippt um,
ja,
ist ein Hitzetoter oder nicht?
Vermutlich, aber ich weiß es also nicht. Siehst du, jetzt hast du mich wieder erwischt. Ich habe die Definition nicht nachrecherchiert.
Nein, aber wenn ich so eine Schlagzeile mache, ja, dann würde ich erwarten, also dann, ich muss wissen, was ein Hitzetoter ist.
Ja, ich muss zumindest in Eurostat reingeguckt haben.
Man könnte natürlich jetzt sagen, und wir alle waren schon in diesen Ländern oder einigen davon, die gehen vielleicht auch besser mit der Hitze um. A, haben sie sich dran gewöhnt.
Ja.
Und B, arbeitet dort mittags im Sommer auch keiner.
Ja.
Die wenigsten. Das ist hier vielleicht ein bisschen anders. Und die meisten Gebäude sind dort klimatisiert.
Ja, aber es ist, gut, weiß ich jetzt, ja, aber von den Häusern, ja, gut.
Ein bisschen, die Häuser vielleicht,
ja. Ja, aber es ist sowieso so eine Diskussion, wir haben das vorhin schon gesagt, dieses Thema Nudging. Es war ja Lauterbachs Lieblingsthema, diese Hitzetote und wie man die schützen muss. Und ich weiß noch, die jetzige Gesundheitsministerin, ich habe den Namen gerade gar nicht parat, sie ist ja auch erst neu dabei, die hat dann für dieses Jahr, weil es sollte ja so ein Megasommer kommen, den wir ja nur im Juni gespürt haben, es soll, dass bei Vereinsfeiern sollte eben bei Grillfesten kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden und man sollte aufpassen und so weiter. Also da sind wir bei diesem Paragraphen 1. Also Staat, misch dich doch nicht ständig in mein Leben ein. Mhm. Also ich habe, jetzt ist sie leider schon gestorben, aber ich habe, früher war die Diskussion auch schon und ich habe gesagt, meine Mutter ist 88, die ist schlau genug, die weiß selber, wenn es heiß ist, bleibt sie in der Wohnung. Sie hat immer die Rollläden runtergemacht und wenn es dann abends langsam abgekühlt hat, hat sie sich gefreut und dann ist sie auf die Terrasse gegangen. Ja? Wir brauchen nicht den Staat. Wir sind selber vernunftbegabte Wesen.
Sollte man meinen. Spannend ist ja auch da, selbst wenn man die südeuropäischen Länder mal rausnimmt, weil man sagt, okay, die sind besser darauf eingestellt, die Menschen, okay, auch der Vergleich Deutschland zu sich selbst im historischen Kontext.
Ist total, es ändert sich. 12,1, 12,3, 12,8, 12,3, 11,9.
Also super stabil, kann man sagen.
Genau.
Und das deckt sich ja nicht mit der Schlagzeile, dreimal so viel Hitze.
Ja.
Also da denkt man ja, okay, wir haben einen rasanten Anstieg. Ja. Das passt so ein bisschen ins Bild auch, da sind wir wieder beim ersten Fall. Das, was in mein Narrativ passt, das schlachte ich gerne aus.
Genau.
Das, was nicht passt, das wird dann mal gerne verschwiegen.
Genau.
Und wir sind dafür da, beides zu nennen.
Ja.
Das ist unsere Aufgabe. Und daran halten wir fest. Frank, vielen, vielen Dank. Das war eine große, große Freude. Leute, wenn euch das gefallen hat und ihr mehr von Hier stimmt was nicht hören wollt, dann werden wir noch viele weitere Geschichten rausgraben und die euch darlegen. Mir war es eine riesen, riesen Freude. Viel gelernt. Danke dir. Danke euch. Wir sind jetzt raus und sehen uns beim nächsten Mal. Vermutlich wieder mit Frank. Also wenn ihr Themen habt, Kommentare habt, schreibt es unten rein und dann recherchieren wir mal nach. Vielen Dank. Leute, wir sind raus. Ciao.